Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Hallo und herzlich willkommen im Maschinenraum Gesundheit, heute aus dem schönen Erfurt. Mein Name ist Christiane Hauen-Anderle und ich bin Pressereferentin bei der Techniker Krankenkasse in der Landesvertretung Thüringen. Und ich darf heute mit Frau Dr. Sarah Eitze in einem Seminarraum der Universität Erfurt sitzen. Wir wollen darüber sprechen, wie Impfentscheidungen zustande kommen. Hallo, liebe Frau Eitze. Schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch.
Frau Eitze ist Psychologin, genauer gesagt Gesundheitspsychologin, und hat sich schon in ihrer Dissertation mit dem Thema Impfentscheidungen beschäftigt. Sie war zum Beispiel bei einem Forschungsprojekt dabei, das sich Impfen 60 Plus nennt, und auch bei dem bundesweit recht bekannten Forschungsprojekt COSMO, ausgesprochen COVID-19 Snapshot Monitoring, bei dem sich die Forscherinnen und Forscher damit beschäftigt haben, wie die Menschen zu den Corona-Impfungen stehen und die auch in sehr regelmäßigen Abständen befragt haben. Liebe Frau Eitze, Sie forschen ja jetzt schon relativ lange dazu, warum sich Menschen impfen lassen oder eben auch nicht. Ich hatte jetzt neulich wieder eine Situation zu Hause. Mein 6-jähriges Kind, da stand die Tetanus-Auffrischungsimpfung an und er hatte vorher so ein bisschen Angst davor, weil es ja eine Spritze ist und das tut dann noch ein bisschen weh im Arm. Und dann haben wir einen Tag vorher drüber geredet, was dann Tetanus ist, also Wundstarrkrampf und was so die Folgen sein können und auch darüber, wie eine Impfung funktioniert im Körper. Und dann saßen wir am nächsten Tag im Auto auf dem Weg zum Arzt und dann sagte er auf einmal zu mir, ach Mama, weißt du was, dann nehme ich doch lieber den Pieks in den Arm und die Impfung, als dass ich am Ende sterbe. Da saß ich da und dachte, ja, gut auf den Punkt gebracht. Und habe mir gleichzeitig gedacht, warum kann es nicht immer so einfach sein bei allen? Warum ist das denn so?
Ja, also da kann man ja erstmal gut feststellen, was an der Entscheidung gut gelaufen ist. Nämlich es gab offensichtlich eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die wurde diskutiert und gemeinsam wurden sich da die Informationen ausgetauscht. Ist am Ende klar, dass die Krankheit ein hohes Risiko hat, nämlich von schweren Verläufen oder vielleicht auch sogar tödlich sein kann und dass die Impfung gut davor schützt. Also der Nutzen ist hoch und der Kostenfaktor ist sozusagen die unangenehme Situation beim Arzt oder bei der Ärztin. Die steht dem natürlich gegenüber, aber ist im Vergleich zu den Folgen der Krankheit eben gar nicht so entscheidend. Und diese Entscheidung konnte sowohl das Kind als auch offensichtlich die Familie treffen und deswegen hat es gut funktioniert.
Und sind es dann immer diese beiden Faktoren nur? Was ist der Aufwand, was ist der Kosten, was ist der Nutzen oder gibt es noch genauere oder andere Faktoren, die da reinstimmen?
Wir untersuchen ganz viele verschiedene Gründe, warum sich Menschen für oder gegen Impfungen entscheiden. Und neben dieser Kosten-Nutzen-Rechnung und der Risikowahrnehmung für Krankheiten gibt es noch ganz viele andere Gründe. Zum Beispiel ist immer wichtig, dass ich Vertrauen habe in die Sicherheit und die Effektivität von Impfstoffen. Und wenn mir medizinische Experten, denen ich auch vertrauen kann, wie mein Hausarzt oder meine Hausärztin, gut vermitteln können, dass Impfung wirklich eine sehr sichere Methode ist, um sich gegen Krankheiten zu schützen, dass die meisten Impfungen sehr effektiv sind in dem, was sie tun, dann fällt es mir einfacher, mich für eine Impfung zu entscheiden. Es ist aber auch wichtig, dass ich zum Beispiel keine Barrieren habe auf dem Weg zur Impfung. Also wenn es wahnsinnig kompliziert ist, mir einen Termin dafür zu machen, wenn ich vielleicht sogar vorher in der Apotheke noch vorbei muss und den Impfstoff erst holen muss, dann wird es auch eher schwierig, sich dafür zu entscheiden, wenn man grundsätzlich dafür ist, aber es einfach nicht hinschafft. Auch dann wird eine Impfung unwahrscheinlicher.
Okay, und gibt es da Unterschiede bei verschiedenen Impfungen oder auch bei verschiedenen Gruppen? Also Sie haben ja nun, Ips vorhin kurz angesprochen, dieses Impfen 60 Plus, da ging es um Menschen über 60, für die ja bestimmte Impfungen besonders relevant sind. Und ist das jetzt so, dass das bei allen Menschen gleich ist, nach welchen Faktoren sie sich da entscheiden oder gibt es da Unterschiede?
Da haben wir die Grippeschutzimpfung und die Pneumokokkenimpfung, also die gegen ganz viele Formen von Lungenentzündung schützt, uns angeschaut. Und da sah man schon, dass zwischen den beiden Impfungen sehr große Unterschiede in den Gründen für oder gegen die Impfung bestanden. Also bei der Pneumokokkenimpfung wussten ganz viele Menschen einfach noch gar nicht, dass es dieses Angebot gibt oder dass die empfohlen wird für alle Menschen über 60. wogegen die schützt zum Beispiel, war auch nicht ganz bekannt, weil Pneumokokken sind irgendwie so ein sperriges Wort. Und das sind eben die Bakterien, die für Lungenentzündungen verantwortlich sind, unter anderem. Und wenn man konkret weiß, gegen welche Krankheit das schützt, dann kann man sich eben auch ein bisschen besser dafür entscheiden, beziehungsweise schätzt man das Risiko besser ein, als wenn es ganz abstrakt ist. Und bei der Grippeschutzimpfung, die ist ja immer nicht zu 100% effektiv, die hat ein bisschen weniger Effektivität. Das heißt, da kommt diese Kosten-Nutzen-Abwägung eben nochmal ganz anders in Gang. Und so eine gewisse Sorglosigkeit ist da auch zu beobachten. Also die Menschen denken, naja, so eine kleine Grippe, die stecke ich schon noch weg, und verwechseln so Erkältungen, Erkältungssymptome mit tatsächlichen Symptomen der Grippe und unterschätzen die deswegen. Genau, aber es gibt natürlich auch ganz viele Mythen, die sich um die Grippeschutzimpfung ranken. Die sind natürlich auch ein Problem.
Ja, das glaube ich sofort. Und ich habe mir auch als eine der Fragen, die mich immer so ein bisschen umtreiben, aufgeschrieben, warum sich denn so Impfmythen so hartnäckig halten, auch im Vergleich zu wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Ja, bei der können wir vielleicht auch am Beispiel von der Grippeimpfung machen, weil da hält sich so der Mythos ganz hartnäckig, dass eine Grippeimpfung auch Grippe auslösen könnte. Dabei ist das medizinisch ja ausgeschlossen. Also in der Grippeimpfung sind ja nur Teile der Oberfläche von dem Virus und gar nicht der Virus selber. Deswegen kann die Impfung keine Grippe auslösen. Und wenn ich aber das Drumherum nicht weiß, wenn ich nicht weiß, wie diese Impfstoffe aufgebaut sind, dass da wirklich nur Teile von dem Virus drin sind, dann kann ich natürlich diesen Mythos auch nicht direkt identifizieren, sondern dann weiß ich erstmal nicht, ob der stimmt oder nicht. Das heißt, wenn mir sozusagen das Kontextwissen fehlt, dann bleiben diese Mythen eher haften und ich kann die nicht sofort als falsch identifizieren. Wie wenn ich jetzt ein Foto vom Meer sehe und weiß, dass ich davon nicht nass werde, weil es einfach nur ein Foto ist. So funktioniert das mit der Impfung ja auch. Aber wenn ich nicht weiß, dass die Impfung so funktioniert, dann kann ich das eben auch nicht als Humbug identifizieren, was ich da höre.
Mhm. Wenn ich jetzt überlege, zurückkommen wir zu dem Beispiel, wenn ich es sozusagen meinem Kind erkläre, dann kann ich das ja oder muss ich zwangsläufig relativ in einfachen Worten das erklären. Ist das dann auch ein Weg, das anderen Menschen zu erklären, beziehungsweise warum schaffen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es vielleicht nicht so gut, das zu erklären, wie es wirkt, wie sie jetzt sagen, dieses Bild mit dem Foto, und aber eben dieses Thema Impfmythen verfängt im Gegensatz. Also was ist denn der Unterschied in der Art des Wissens, was da offensichtlich ankommt?
Dass das vermittelt wird, ist von den wissenschaftlichen Informationen. Das sind eher rationale Informationen. Da geht es um Prozentwerte, um Biologie, wie ist was aufgebaut. Das sind Fakten, die kann ich irgendwie zählen und messen. Impfmythen, die sind viel stärker über Emotionen aufgebaut. Also bei Impfmythen geht es immer um eine unterschwellige Gefahr, um irgendwas, was verschwiegen wird oder im Hintergrund bleibt. Die sind viel mehr reißerisch aufgebaut. Manchmal sehen wir ja im Internet auch so Clickbait-Artikel, also Artikel, die einfach schon die Überschrift so irreführend haben, dass man sich denkt, das kann doch gar nicht sein und da sehr, sehr neugierig wird. Und genauso funktionieren die meisten Impfmythen eben auch, dass sie mit sehr viel reißerischen oder Risiko, mit der Risikowahrnehmung, mit den Ängsten der Leute spielen. Und deswegen ist das für uns eher aufmerksamkeitshaschend. Wir gucken dahin und erschrecken uns kurz, weil die genau das natürlich auch möchten. Und die wissenschaftlichen Informationen versuchen immer Fakten zu vermitteln, rational Pro und Contra zu zeigen, und die funktionieren nicht so wie die Impfen.
Das klingt für mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen ernüchternd, fast wie so eine Pattsituation. Denn ich sag mal, eine Überschrift wie "Bitte impf dich oder du stirbst", Mann, würde ja keiner schreiben. So einfach, weil es auch natürlich jede Impfung abgewogen werden soll und darf und es immer Unterschiede gibt. Und es ist einfach komplex, weil es Medizin ist. Und gleichzeitig nach dem, was Sie jetzt beschreiben, ist das der Weg, um gegen Impfmythen abzustinken? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Also es gibt die Möglichkeiten, Menschen gut darauf vorzubereiten, wie sie so Mythen erkennen und wie sie auch so Schlagzeilen erkennen, die ja strategisch so aufgebaut sind, dass sie Aufmerksamkeit erhaschen sollen. Und wenn ich von vornherein wieder erkenne, okay, hier möchte mir jemand eine falsche Information verkaufen oder vielleicht auch alternative Heilmethoden verkaufen, irgendein anderes Produkt verkaufen, das statt der Impfung helfen soll, dann ist schon mal der halbe Weg geschafft dafür, dass diese Informationen nicht verfangen und dass sie nicht für eine Impfentscheidung genutzt werden, die einfach nicht auf Impfmythen gebaut werden sollte, sondern auf Fakten.
Das heißt, das ist immer eigentlich schon viel, viel eher als bei einer Impfaufklärung. Da sind wir schon beim Thema, wie erkenne ich Mythen oder Falschinformationen allgemein, oder?
Ja, das würde sozusagen ganz, ganz viele Brandherde löschen, weil es eben nicht nur bei Impfungen funktioniert, sondern auch bei politischen Informationen oder bei anderen medizinischen Entscheidungen helfen kann, eben eine rationale Entscheidung zu treffen.
Ist da die Chance, Menschen zu erreichen, bei allen ähnlich hoch?
Das kommt natürlich immer darauf an, wie sehr die Menschen schon von diesen falschen Informationen umgeben sind. Also jemand, der jetzt Impfungen generell kritisch gegenübersteht und die neuesten Umfragen von der Infektionsschutzstudie, die sagen, das sind so 7% der Menschen, die werde ich natürlich nicht mit einer einmaligen Information erreichen, indem ich ihnen sage, wie Falschinformationen funktionieren, sondern da braucht es mehr persönlichen Kontakt, mehr persönliche medizinische Expertinnen und Experten, die sowohl den Menschen kennen und die Krankheitsgeschichte bewerten können, als auch das medizinische Wissen haben und nochmal erklären können, was die Grundlage von Impfungen ist, warum die so erfolgreich sind, darin unsere Gesundheit zu schützen.
Da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen, ne, was Sie vorhin noch angesprochen haben. Das klingt jetzt für mich so, als ob besonders Menschen, die Menschen kennen, sozusagen aufklären können, also Hausärztinnen, Hausärzte. Ist das doch auch der Schlüssel oder gibt es noch andere Gruppen, die das besonders gut können?
Es gibt vermutlich in jedem Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen, die nicht nur in diesem Freundes- und Bekanntenkreis sind, sondern gleichzeitig auch medizinische Experten. Also Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte, die in Kliniken arbeiten oder Fachärzte sind. Es gibt Apothekerinnen und Apotheker, pharmazeutische Assistenten, medizinisch-technische Assistenten, all die, die ein grundlegendes medizinisches Wissen haben und die haben in ihrem Freundes- und Bekannten- und Familienkreis vermutlich auch die Rolle eines medizinischen Experten oder einer Expertin und führen vermutlich auch da genau solche Gespräche und versuchen, die Fakten auf den Tisch zu bringen. Aber das ist natürlich nicht leicht.
Ja, genau, gerade weil Sie jetzt auch gerade das Thema Pfleger angesprochen haben, auch aus dem erweiterten Bekanntenkreis, habe ich mit jemandem gesprochen, der dann sagte, ja, also im Pflegeheim, da sagt die Pflegeleitung, hat die Pflegeleitung gesagt, bitte lasst euch nicht gegen Corona impfen, dann kriegt das nämlich erst recht. Also, und das war ja dann medizinisches Personal, Fach, je nachdem, wie man Fach sozusagen einschätzt, würde ich jetzt vielleicht dein Depot nicht so ganz unterstreichen. Hat da Corona was verändert oder was in der Wahrnehmung von Impfung?
In Corona haben ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viel Neues dazugelernt. Aber auch vieles missverstanden. Also wir haben alle dazugelernt, wie sich Krankheiten verbreiten, wie das ist, wenn eine globale Pandemie ausbricht und ein Impfstoff schnell entwickelt werden muss. Es wurde viel medial darüber berichtet, welche verschiedenen Impfstoffe es jetzt gibt, dass sich vielleicht so eine Impfempfehlung von 2 auf 3 Impfungen auch noch mal ändern kann, dass sich Viren oder Bakterien auch weiterentwickeln können und deswegen Impfstoffe angepasst werden müssen. Es gibt eine ganz neue Form von Impfungen, mRNA-Impfungen, die es vorher nicht gab. Und das Ganze hat natürlich also mit 2 neuen Sachen, einem ganz neuen Virus und einer ganz neuen Impfung, bei manchen Leuten eine gewisse Skepsis ausgelöst. Und viele andere Menschen haben aber, wie gesagt, sehr viel gelernt und kommen jetzt mit diesem neuen Wissen auch in alte Impfentscheidungen zurück. Also wenn sie sich gegen Grippe oder gegen Pneumokokken oder jetzt gegen RSV impfen wollen, dann wenden sie sozusagen das Wissen, was sie in der Pandemie gelernt haben, jetzt auch auf neue Impfungen an. Und da müssen medizinische Expertinnen und Experten natürlich auch besser werden in den Antworten oder andere Antworten haben als vor der Pandemie. Und wir sehen in unseren Studien auch, dass wenn so jemand wie die Leitung vom Pflegepersonal impfkritisch kommuniziert, dass das einen massiven Vertrauensverlust nach sich zieht und einen großen Einfluss auf die Impfentscheidungen der Menschen hat, die sie erreicht und berät.
Ja, nachvollziehbar. Und gleichzeitig würde ich ganz gerne mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben ja gesagt, in Corona kam so viel Neues. Wieso heißt, dass so viel Neues kommt, dass auf einmal mehr Menschen kritisch sind? Also können Sie den Prozess dahinter vielleicht nochmal ein bisschen erläutern? Ja, was sozusagen da unser menschliches Problem, nenne ich es einfach mal so, bis dann mit dieser Situation?
Also uns fehlt da dieses wichtige Kontextwissen, weil wir ja noch gar nicht so viel wussten. Am Anfang wussten wir nicht, für wen ist das jetzt am gefährlichsten, wie ansteckend ist es eigentlich, gibt es Spätfolgen, von denen wir nichts wissen. Es war sozusagen alles noch in der Unsicherheit und wir versuchen ja auch immer noch zu verstehen, wie gewisse Viren dann mutiert sind und wie wir die Impfstoffe immer wieder anpassen müssen. Woher zum Beispiel auch sowas wie Long-Covid kommt, ist immer noch nicht abschließend geklärt. Das heißt, es war ganz viel Nichtwissen da, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Bevölkerung. Und das ist natürlich ein Einfalltor für Menschen, die das mit diese Lücke mit allen möglichen Falschinformationen gezielt füllen wollten.
Okay, weil wir als Menschen einfach auf der Suche nach Antworten waren.
Ja.
Okay. Aus diesem Wissen, was nehme ich denn jetzt daraus für Impfungen jetzt? Dann, also zumindest für Thüringen kann ich sagen, vielleicht können Sie auch noch was dazu sagen, wie es sonst so die regionalen Unterschiede sind, also vielleicht Punkt 1. Und gleichzeitig sehe ich für Thüringen, dass die Impfquoten zurückgehen und nach Corona auch andere Impfquoten noch mal ein Stück gesunken sind. Es gab auch welche, die sind zwischendurch nicht mehr hochgegangen, aber sie sind auch so ein bisschen gefühlt und auch die Zahlen sagen es auch, dass die Quoten schon zurückgehen. Und da würde ich jetzt so laienhaft sagen, vielleicht ist da so ein bisschen was von der Skepsis auch auf andere Impfungen rübergeschwappt. Und was mache ich denn jetzt damit? Also vielleicht erstmal die Regionalität und meine zwei Fragen.
Wir sehen, dass so eine diese generelle Überzeugung, dass Impfungen wichtig und gut sind für unsere Gesundheit, um die zu schützen, die kann man über die letzten Jahre sozusagen vergleichen. Da kann man in die Daten von der Infektionsschutzstudie gucken. Die gucken alle 2 Jahre, fragen die ungefähr 5000 Leute übers Telefon, wie so ihre generelle Impfbereitschaft ist oder ihre generelle Einstellung zum Impfen. Und da sehen wir in den ostdeutschen Bundesländern, dass die schon mal bei 70% war. Das heißt, 70% der Menschen haben gesagt, finden wir super wichtig, Impfungen sind, meine Impfeinstellung ist generell gut. Und das ist seit der Pandemie zurückgesunken auf 59%. Das heißt, wir haben schon sehen schon eine gewisse Skepsis, die aber auch noch eine Pandemiemüdigkeit sein kann. Also wir kommen jetzt einfach aus 3 Jahren, in denen wir uns täglich mit dem Thema Impfung beschäftigt haben. Und da kann das auch ein Erschöpfungssymptom sein. Also die Leute holen sich jetzt sozusagen ihre Zeit zurück und sagen, ich möchte jetzt mal ein bisschen länger nicht über Impfungen nachdenken. Das ist natürlich schlecht für Impfungen, die jährlich gegeben werden müssen oder gerade bei Kinderimpfungen, was wir auch schauen, dass die Grundimmunisierung gut da ist. Wir sehen in den westdeutschen Bundesländern aber zum Beispiel auch, dass die generelle Impfeinstellung positiver wird. Also gerade treffen sich Ost- und West-Bundesländer bei 59%. Im Westen wird es ein bisschen mehr, im Osten wird es ein bisschen geringer. Jetzt müssen wir eben gucken, ob das eine längerfristige Skepsis ist, müssen wir gut beobachten, oder ob das so kurzfristige Erschöpfungssymptome sind.
Gut, und wenn ich jetzt wieder auf konkret dazu komme, was machen wir jetzt mit dem Wissen? Also für Menschen, die sagen, okay, ich möchte weiter für das Impfen ja, werben, das ist immer so ein schwieriges Wort. Es ist ja bei Sachen, die einfach wissenschaftlich nachgewiesen sind, aufklären. Und es wird ja nun auch jemand geimpft, für den es nicht gut wäre. Ärztinnen und Ärzte prüfen das ja vorher, ob das gerade gut ist, das zu tun oder nicht. Und da erinnere ich mich dran bei unserer Fachveranstaltung, bei der Sie ja nun auch das Thema vorgetragen haben. Da hatte die Gesundheitsministerin gesagt, ja, wir möchten aber irgendwas tun, also politisch, damit sich Menschen wieder mehr mit dem Impfen beschäftigen, beziehungsweise sich impfen lassen. Was sind denn konkrete Sachen, die zum Beispiel Politikerinnen und Politiker oder aber auch Ärztinnen, Ärzte oder vielleicht auch wir als Kassen, was wir tun können, um so ein bisschen, naja, die Menschen ein Stück zu stupsen, nenne ich es mal.
Ja, also ein Teil ist sicherlich gute Informationen über Impfstoffe bereitstellen, den Leuten es einfacher machen, diese wissenschaftlichen Studien zu verstehen, die diese Kosten-Nutzen-Abwägung noch so weitermachen möchten. Für Menschen, die jetzt noch so eine Pandemiemüdigkeit hinter sich herziehen, ist es vielleicht auch gut, wenn die Informationsdichte gar nicht so hoch ist. Also wenn sie sich informieren als Barriere wahrnehmen, dann muss es vielleicht einfacher werden, den besten Schutz zu bekommen, ohne sich so dolle zu informieren. Und da kommen wieder die Hausärztinnen und Hausärzte, die Apothekerinnen und Apotheker ins Spiel, die medizinischen Experten, die mich kennen, die meine Krankheits- oder Gesundheitsgeschichte kennen und die sagen können, wenn du gar nicht drüber nachdenken willst, die beste Entscheidung wäre, impfen oder nicht impfen, je nachdem, in der Regel impfen. Und diese Empfehlungen machen wirklich sehr, sehr viel, auch bei Menschen, die eher kritisch oder skeptisch eingestellt sind oder zögerlich sind, machen sehr viel mit der Entscheidung aus. Das heißt, eine gute Beratung lokal von Menschen, die sich kennen, das macht schon viel aus.
Okay, und das heißt, mal bei diesem Thema Gelegenheiten schaffen auch, ne?
Ja.
Und persönliche Nähe, ja.
Spannend.
Gut, dann lerne ich jetzt daraus, dass wir vielleicht zum einen erstmal noch ein bisschen warten müssen, ob sich da wieder was verändert und ob wir vielleicht noch, wie Sie gesagt haben, so eine Müdigkeit haben und vielleicht auch gar nicht so pessimistisch schauen dürfen oder sollten. Weil es ja auch sein kann, dass sich das wieder ändert in ein, zwei Jahren, oder?
Ja, also wir müssen natürlich trotzdem nicht aus den Augen verlieren, dass jetzt auch aus dem amerikanischen Kontext vermutlich noch sehr viele falsche Informationen kommen werden. Da können wir vielleicht so einen kleinen Puffer aufbauen, indem wir einfach gute Informationen bereitstellen, um den Leuten zu sagen, pass bitte auf. Hier werden jetzt zum Beispiel Studien finanziert, die sollen von vornherein zeigen, dass es sowas wie Nebenwirkungen von Impfstoffen gibt. Die sind in Auftrag gegeben. Dem sollte man keinen Glauben schenken und so ein bisschen vorbereiten, dass das, was im Internet über Impfungen zu finden ist, tendenziell auch nicht besser werden wird über die nächste Zeit. Und da ist es wichtig, jetzt schon diesen Kontext, diese Rahmenbedingungen zu schaffen und zu sehen, dass wenn es eine Skepsis ist, dass die zumindest jetzt gerade nicht schlimmer wird durch zusätzliche Informationen, Falschinformationen aus dem amerikanischen Raum.
Da sind wir wieder bei Bildung, Medienbildung. Ja, all diesen Bereichen, worüber wir vorhin schon gesprochen haben zum Thema Mythen allgemein und Falschinformationen. Okay, dann nehme ich das jetzt für uns, für mich, für hoffentlich viele unserer Hörerinnen und Hörer einfach so mit und bedanke mich ganz herzlich für die Erklärung, für die Aufklärung. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Herzlichen Dank dafür.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.